Für heute habe ich vorgesehen, einerseits, wie Sie sehen, darauf wird es laufen, Bemerkungen zu Nietzsche und Heidegger. Ich möchte diese Bemerkungen aber einbetten, einerseits in eine noch Zurückreferenz auf Hegel, und andererseits möchte ich, bevor ich dann zu Nietzsche komme, Ihnen ein Beispiel aus der gegenwärtigen Welt bringen zum Umgang mit dem Wahrheitsproblem. Ich werde das vielleicht ein bisschen größer machen hier, damit Sie es alle sehen. Wir haben, erinnern Sie sich, das letzte Mal im Zusammenhang mit Hegel insbesondere darüber gesprochen, dass es eine Kritik von Seiten Hegels am traditionellen Satzverständnis der Logik gibt, das positive Urteil, wie er das nennt, die von Kant zum Beispiel repräsentierte Auffassung, dass der Satz der Ort ist, in dem zwei Vorstellungen, eine individuelle Vorstellung und eine allgemeine Vorstellung synthetisiert werden, die zu einem Urteil, dahinter steckt die ganze, also aus dem griechischen Kontext stammende Vorstellung, die ja direkt mit unserer Grammatik der indoeuropäischen Sprachen verbunden ist, dass nämlich in der Erkenntnis wir Einzelnes unter Allgemeines subsumieren. Davon ist die Rede letztlich, wenn man auch im Zusammenhang mit Platon davon spricht, dass unsere allgemeinen Begriffe Abbilder von Vorbildern sind, von Ideen sind. Wir ordnen einer vorbildhaft gegebenen Idee, ordnen wir Einzeldinge zu. Das ist eine Vorstellung, die sich in transformierter Form auch noch in der Mengentheorie findet. Die mengentheoretische Rekonstruktion, erinnern Sie sich an die Modelltheorie, die ich Ihnen anfangs des Semesters gezeigt habe, die davon ausgeht, dass Prädikate sich beziehen auf Mengen von Dingen und dass unter ein Prädikat zu fallen, also ein Prädikat trifft zu auf ein Ding, interpretiert werden kann, als das Ding ist in der entsprechenden Menge, die für das Prädikat vorgesehen ist. Also diese Art von Basisgrammatik wird von Hegel kritisiert in Frage gestellt, und zwar mit einem Motiv, das durchaus auch aus der traditionellen Philosophie kommt, nämlich dem Motiv, dass wenn ein Ding solche Eigenschaften hat, wie sie ihm zugeschrieben werden in wahren Sätzen, dann ist das nicht, wenn man es ernst nimmt und an die Stellen sieht, die für die Philosophie interessant sind, nicht einfach ein Zufall. Man kann natürlich sagen, Dinge haben zufällige Eigenschaften, wie zum Beispiel die Farbe ist in meisten Fällen zufällig, die Farbe der Wand ist weiß, die könnte auch anders sein. Es gibt aber Eigenschaften der Wand, die nicht zufällig sind. Also zum Beispiel Wände könnte man, da kann man es immer diskutieren, aber weil es Papierwände auch gibt, aber nehmen wir mal an, Wände sind Wände trennen Räume voneinander. Das ist eine Eigenschaft, die man von einer Wand eigentlich sich schlecht wegdenken kann, ohne dass man noch eine Wand hat. Das ist ein ganz dahergelaufenes Beispiel quasi. Der wichtige Punkt daran ist, dass in dem Moment, in dem man reingeht in den Bereich der wesentlichen Eigenschaften, sich das mit den normalen Aussagesätzen nicht ganz gut ausgeht, weil die Aussagesätze dann nicht mehr quasi zufällige Qualifikationen des Dinges machen, sondern es gehört dann zum Ding selber schon, was erst von ihm ausgesagt werden soll. Also man kommt dann in eine solche Situation wie die, dass man sich fragt, warum erzählst du mir von einer Wand, dass sie zwei Räume trennt? Das weiß ich doch schon, wenn ich weiß, was die Wand ist. Und auf die Art und Weise unterwandere ich die normale Aussage und komme in einen Bereich, den Hegel interpretiert als einen Bereich des dynamischen sich auf sich zurückbeziehens der Elemente des Satzes auf sich selber. Ich sage etwas von einem Ding aus, was eigentlich in diesem Ding schon drin ist, wenn ich verstanden habe, unter welchen Umständen ich von einer Wand spreche, dann brauche ich eigentlich gar nicht davon zu sprechen, dass diese Wand die Eigenschaft hat, Räume zu trennen, oder umgekehrt, wenn ich in naiver Auffassung mir Informationen erwarte, über diese Wand, in der Art und Weise ist sie jetzt rot, sie verläuft von Norden nach Süden und so weiter, und auf eine ähnliche Art und Weise kriege ich jetzt eine Information, nämlich diese Wand trennt zwei Räume, dann komme ich darauf, dass ich diese Information eigentlich schon habe, wenn ich die Wand richtig verstanden habe. Und das ist dieser Rückkoppelungseffekt, der dann terminologisch beim Hegel in der Konzeption des spekulativen Satzes sich auswirkt. Der spekulative Satz ist einer, in dem das Prädikat auf die Art und Weise zurückverweist und eigentlich schon enthalten ist im Subjekt, und der spekulative Satz ist die Bewegung, das durchzuführen. Ich mache jetzt einen sehr verantwortungslosen Sprung, um auf die Stelle zu kommen, die ich Ihnen von Hegel vorbereitet habe. Ich habe Ihnen das jetzt mit der Wand exemplifiziert. Die Wand, würde Hegel gleich einwenden, ist wirklich nicht ein gutes Beispiel dafür. Wir sind viel besser beraten, als Beispiele und sogar als Vorbilder für solche Prozesse des spekulativen Satzes Bewusstseinsgegebenheiten zu nennen. Und das also verantwortungslose Beispiel, es ist nicht ganz unsachlich, aber es ist in dieser Schnelligkeit, in der ich es jetzt reinwerfe, etwas verantwortungslos, ist der Bildungsroman. Der klassische Bildungsroman der deutschen literarischen Tradition ist nicht umsonst, dass das in derselben Zeit entwickelt wird, wie Hegel diese Vorstellungen hat. Dieser Bildungsroman hat eine ähnliche reflektiv-spekulative Figur, nämlich es beginnt damit, dass der grüne Heinrich oder der Wilhelm Meister oder der wie heißt der beim Wilhelm Raabe? Beim Wilhelm Raabe ist es, fällt mir jetzt nicht ein. Also es gibt eine ganze Reihe von solchen Sachen, von Eichendorff, Heinrich von Ofterdingen, solche Leute, die beginnen, wenn sie wollen, können sie auch Lohengrin nehmen oder Parsifal natürlich. Parsifal ist ein schönes Beispiel. Es beginnt damit, dass Menschen in die Welt stolpern und in der Welt Erfahrungen machen, und diese Erfahrungen sollen nicht einfach irgendwelche Erfahrungen sein, die ihnen halt entgegenkommen und die sie nicht verarbeiten sollen, sondern die Grundidee des Bildungsromans besteht darin, dass die Person, die Erfahrungen macht, die letztlich darauf hinführen, dass die Person diese Person wird, die sie ist. Also am Ende des Durchgangs durch die Erfahrungen der Welt steht die Erkenntnis, dass das, was der Person zugestoßen ist, das war, was ihr bestimmt war, damit sie diese Person wird. Und das ist natürlich immer noch etwas, was uns sehr anspricht, wenn wir quasi in der richtigen Gemütslage sind, spricht uns das ausgesprochen an. Wir möchten gerne, dass das, was mit uns passiert, worauf wir uns einlassen, einen Beitrag zu dem bedeutet, was wir mitbringen, nämlich eine Erweiterung, ein
Lernprozess, um es moderner zu sagen, nicht? Lernprozesse kann man so beschreiben, dass man sagt, sie sind hinzugefügtes Wissen. Also ich muss jetzt lernen, um Gottes Willen, und es ärgert mich wirklich sehr, ich muss jetzt lernen, wie man den Reifen wechselt. Eigentlich würde ich mir das lieber ersparen, aber es ist halt notwendig. Das Wechseln eines Reifens gehört nicht zu meiner Selbstbildgeschichte mit dazu. Was man sich wünscht ist, man möchte natürlich lernen, aber man möchte das lernen, was dazu führt, man möchte Sachen lernen, die dazu führen, dass das, wie man sagt, was schon in einem ist, realisiert, artikuliert wird, sodass man mehr der wird, der man schon ist. Und an dieser Stelle haben Sie die Kreisbewegung auch mit drinnen, weil man an der Stelle natürlich sofort fragen kann, ja, woher weiß ich denn das, dass die Person A zum Zeitpunkt Z, also nicht zum Zeitpunkt Z, zum Zeitpunkt B, sagen wir mal, das schon in sich hat, was ja erst noch sich herausstellen muss. Wie ist es möglich, sich auf etwas einzulassen, was nicht garantiert ist, um etwas herauszubringen dabei, was dasjenige bestätigt und erweitert, was schon da ist. Ein klassisches philosophisches Problem. Und dieses, also jetzt gehe ich wieder zurück von dem ein bisschen verantwortungslosen Vorblick und komme auf das Hegel-Zitat hier. Ich habe es mit dem Bildungsroman gesagt, weil es sozusagen das Motiv sich an der Stelle schnell und locker einführen lässt. Terminologisch beim Hegel in der Phänomenologie des Geistes und im Vorbereich, nämlich in der Einleitung, ist das jetzt nicht eine Person, sondern ist es das Bewusstsein, das, was er Bewusstsein nennt. Und dieses Thema des Bewusstseins und seiner Geschichte wird nun genau eingesetzt in derselben Absicht. In der Absicht nämlich, und da komme ich jetzt auch wieder zur Anknüpfung an die letzte Stunde, in der Absicht, mit dem Problem zurechtzukommen, dass wir für unsere Erkenntnisse Maßstäbe brauchen. Wir haben da, und zwar genau im Anschluss an das positive Urteil, haben wir darüber geredet, dass wir, um Wahrheit aussagen zu können von Sätzen, brauchen wir eine Bezugsgröße. Wir kommen an die Sache so heran, dass wir sagen, in dem Moment, in dem Maße, in dem wir Behauptungssätze aussprechen, können wir die Zustimmung und die Ablehnung zu Behauptungssätzen können wir und müssen wir kontrollieren durch Vorgaben, durch Kriterien, die es uns möglich machen, die Korrektheit solcher Aussagen zu überprüfen. Also die simpelste Situation in der Weise ist, man sagt, es ist fürchterlich heiß und darauf kann die Antwort geben, kann man sozusagen sagen, was meinst du? Ich soll auch sagen, es ist fürchterlich heiß. Es ist nicht sicher, ob du Fieber hast oder ob ich unterkühlt bin. Wenn wir der Auffassung, wenn du sagst, es ist fürchterlich heiß und ich sage, nein, es ist gar nicht heiß, was tun wir? Wir schauen aufs Thermometer. Nicht? Das ist die klassische Art und Weise. Ein Beispiel davon, wie man die Akzeptanz von Sätzen intersubjektiv zu erreichen versucht. Und nun sagt Hegel, diese Art von Akzeptanz für Sätze, die führt nicht besonders weit und insbesondere ist das nicht die Akzeptanz, die die Philosophie interessiert, denn die Philosophie, sie, das bewegt sich genau auf dem Niveau der positiven Sätze, wenn wir solche Behauptungen in der Subjektsprädikatsform haben und dafür und zur Prüfung davon, ob wir das behaupten können, äußere Maßstäbe brauchen, dann sind wir auf ewig ausgeliefert immer fremden anderen Instanzen. Dann müssen wir uns bei der Frage, was lässt sich behaupten, es immer sagen lassen. Wir müssen irgendwo hinschauen, wir brauchen irgendein Manual, wir brauchen eine Fachdisziplin und Fachkompetenz, damit wir etwas behaupten können. Und das, sagt er, ist irgendwo einer Philosophin unwürdig, denn in der Philosophie, und da kommt dieses Bildungsideal mit rein, in der Philosophie ist es so, dass wir das behaupten wollen, was uns niemand Fremder sagt, das ist die Sache mit dem Selberdenken, sondern wir wollen in der Philosophie die Maßstäbe, nach denen wir uns orientieren bei der Behauptung von Sätzen, in der eigenen Verantwortung haben. Wir wollen die Maßstäbe nicht von außen importieren. Und das ist nun das Motiv, an dem er aufs Bewusstsein zu sprechen kommt. Denn das Bewusstsein, und das ist ein genuin romantisches Motiv, das hier drinnen steht, die in einer Weise ist das Aha-Erlebnis des deutschen Idealismus gewesen. Das Bewusstsein hat eine sehr interessante Struktur in der Sicht des deutschen Idealismus. Man kann sich unterhalten darüber, ob das wirklich so ist. Es ist aber noch immer zumindest so weit verbreitet, dass es nicht besonders schwierig ist, die Idee weiterzugeben und auszusprechen. Das Bewusstsein hat die Struktur, dass es sich auf etwas bezieht, was sein Gegenstand ist, und gleichzeitig in diesem sich auf den Gegenstand beziehen, weiß, ein Wissen hat von sich selber und davon, dass es sich auf einen Gegenstand bezieht. Das ist diese sonderbare Doppelheit, in der das Folgende gesagt werden kann. Das Bewusstsein bezieht sich auf einen Gegenstand und in einer Weise ist dieses Beziehen auf den Gegenstand ein Wissen. Dadurch, dass ich auf den Gegenstand bezogen bin, habe ich ein Verhältnis zum Gegenstand und dieses Verhältnis nennt Hegel Wissen. Ich glaube nicht, dass das einer genauen Prüfung der gegenwärtigen Sprachanalyse standhält, das spare ich mir, aber das ist sozusagen ein anderes Thema. In einer Weise ist dieser Bezug zum Gegenstand ein Wissen. Zweitens aber ist die ganze Pointe des Bewusstseins, dass man, wenn man ein Wesen mit Bewusstsein ist, nicht nur einfach an der Welt hängt, sondern Bewusstsein heißt, ein Verhältnis dazu zu haben, dass man an der Welt hängt. Das ist eine Formulierung, die kommt also nicht so beim Hegel vor, die würde ich festhalten. Also das ist etwas, womit man vermutlich noch immer wird operieren müssen. Der Vorschlag, Menschen so zu beschreiben, dass sie ein Verhältnis zu ihrer Umwelt haben und ein Verhältnis dazu, dass sie ein Verhältnis zur Umwelt haben. So wird man es heute wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, aber diese Doppelheit von Bezug auf Welt, Bezug auf sich, ist etwas, wie immer Sie das jetzt nennen, da werden Sie, Sie werden in der klassischen Philosophie kaum rauskommen, also aus dieser sonderbaren Verschachtelung von Differenzen. Und die hegelische Pointe ist jetzt aber die, dass in dem zweiten Sinn, in dem Sinn, in dem wir ein Verhältnis dazu haben, dass wir ein Verhältnis zur Welt haben. In dem Sinn haben wir in unserem Bewusstsein ein Verhältnis zu der Welt. Klassisch ist das aufgefasst, also Richard Rorty spricht vom Spiegel der Natur. Wir haben nicht nur die Welt außer uns, sondern wenn wir ein Verhältnis zu uns selber haben, die Weltverhaltende sind, haben wir diese Verdoppelung, und in der Verdoppelung gibt es eine Art Repräsentation, der Bewusstseinsinhalt, eine Repräsentation der Welt in unserem Bewusstsein. Und die Pointe ist jetzt, dass wenn wir uns auf das beziehen, was Repräsentation der Welt in unserem Bewusstsein ist, dann haben wir auf eine staunenswerte Art und Weise eine Koinzidenz dessen, worauf wir uns beziehen und was wir sind. Weil wir beziehen uns auf etwas von außen, indem wir aber das Wissen, worauf wir uns da beziehen, ist es ein Teil von uns. Und die erwünschte Dynamik der Selbstbeziehung besteht dann darin, dass wir draufkommen, dass wir nicht einfach angewiesen sind auf die Außenwelt, sondern dass diese Außenwelt auch immer schon eine Welt ist, die wir haben, zu der wir ein Verhältnis haben. Und indem wir zu dieser Welt immer auch schon ein Verhältnis haben, bleibt sie uns nicht fremd, sondern wir haben einen Einstieg in die Beantwortung der Frage, wie wir uns nach ihr richten sollen. Wir richten uns nicht nach ihr als extern, sondern indem wir ein Bild von ihr haben, modifizieren wir auch die Außenwelt nach dem Bild, das wir von ihr haben. Noch schärfer gesagt, sie ist in einer Weise nichts anderes als etwas, was in diese Dynamik eingebunden ist, unseres die Außenwelt auch anzueignen nach unseren eigenen Vorstellungen. Also es ist eine raffinierte Mischung aus Realismus und Konstruktivismus, wenn du so willst. Und das ist das, was in diesem Zitat auf eine sehr einprägsame Art und Weise zum Ausdruck kommt. Ich gehe das mal knapp durch, was ich Ihnen jetzt in den vorherlaufenden Sachen gesagt habe, war meine Paraphrase von dem, was beim Hegel hier quasi kanonisch formuliert drinnen ist. Ich glaube, ich kann es darum also schneller durchgehen und muss es nicht mehr so im Einzelnen interpretieren. Nicht nur nach dieser Seite, das Begriff und Gegenstand, der Maßstab und das Prüfende in dem Bewusstsein selbst vorhanden sind, wird eine Zutat von uns überflüssig, sondern, dazu muss man es jetzt zur allgemeinen methodischen Rahmenbedingung sagen, der Ort, an dem Hegel das sagt, ist, dass er sagt, wir sehen uns jetzt an, wie er nennt es erscheinendes Bewusstsein, wir könnten in dem Terminus des Entwicklungsromans sagen, wie so ein in die Welt tretendes Individuum, das auf der Suche ist, es selbst zu werden, wie sich das entwickelt. Wir müssen nur zuschauen, wir müssen gar nicht vergleichen, wir müssen das nicht so machen, dass wir von außen einen Maßstab rannehmen. Wir werden der eigentlichen Prüfung überhoben, sodass, indem das Bewusstsein sich selbst prüft, uns auch von dieser Seite nur das reine Zusehen bleibt. Das uns sind die Philosophinnen und das in die Welt tretende Individuum, um das geht es jetzt. Denn das Bewusstsein ist einerseits Bewusstsein des Gegenstandes, andererseits Bewusstsein seiner selbst. Das ist der genannte Doppelverhältnischarakter, Bewusstsein dessen, was ihm das Wahre und Bewusstsein seines Wissens davon. Ich warne Sie nochmal, das sind alles verminte, das ist alles ein vermintes Gebiet. Der Grund, warum ich es Ihnen jetzt hier präsentiere, ist einerseits, ich will Ihnen ja das nach meiner Auffassung eigentlich Verbotene nicht vorenthalten und sie müssen damit selber ihre Erfahrungen machen. Und zweitens ist es aber in Duktus von dem, was ich sagen will, wichtig, weil ich glaube, dass man relativ schön zeigen kann, dass was Nietzsche macht, worauf ich dann zu sprechen kommen möchte, durchaus in einem Kontinuum mit dieser Betrachtungsweise gesehen werden kann. Und insofern kann man verstehen, was Nietzsche sagt und auch einordnen, also besser lokalisieren, was Nietzsche sagt und vielleicht auch beantworten, wenn man das hier dazu nimmt. Indem beides für dasselbe ist, also es ist das Bewusstsein des Gegenstands und das Bewusstsein des Wissens des Gegenstands, beides für das Bewusstsein, ist es selbst ihre Vergleichung. Es wird für dasselbe, für das Bewusstsein, ob sein Wissen von dem Gegenstande diesem entspricht oder nicht. Der Gegenstand scheint zwar für das Bewusstsein nur so zu sein, wie es ihn weiß. Es scheint gleichsam nicht dahinter kommen, zu kommen zu können, wie er ist, nicht für dasselbe, sondern wie er an sich ist. Hegel wird diese Position charakterisiert dann als den Realismus, nicht? Das ist die kantianische Insistenz darauf, dass die einfache Tatsache, dass wir es wissen, nicht garantiert, nicht berechtigt, dass wir auch sagen, dass dieser Gegenstand in seiner Konstitution mit uns zusammenhängt. Wir sind abhängig. Wir kommen nicht anders an sich, wir kommen nicht anders an sich heran, so gesagt. Allein gerade darin, dass es überhaupt von einem, nämlich das Bewusstsein, von einem Gegenstand weiß, ist schon der Unterschied vorhanden, dass ihm etwas, das an sich ein anderes Moment, aber das Wissen für das Bewusstsein ist. Und an dieser Unterscheidung beruht die Prüfung, entspricht sich in dieser Vergleichung beides nicht, nämlich dass wie der Gegenstand erscheint und wie der Gegenstand aufgenommen wird, Sinnestäuschung ist ein klarer Fall davon, kriegen wir eine Diskrepanz rein in die Art und Weise des Gegenstandsbezugs und unseres Wissens vom Gegenstandsbezug, so scheint das Bewusstsein sein Wissen ändern zu müssen, um es dem Gegenstand gemäß zu machen. Aber in der Veränderung des Wissens ändert sich ihm in der Tat auch der Gegenstand selbst, denn das vorhandene Wissen war wesentlich ein Wissen vom Gegenstand und mit dem Wissen wird auch der Gegenstand ein anderer, denn er gehörte wesentlich diesem Wissen an. Das heißt, was er da eigentlich sagt, kommt darauf hinaus, wir haben das nur in der Doppelpack-Situation. Wir haben nicht den Gegenstand an sich, oder wenn man sogar zugibt, dass man den Gegenstand an sich hat, als etwas, was zunächst einmal nicht auftaucht im Verhältnis zum Verhältnis, sondern im einfachen Verhältnis, dann muss man doch sagen, wir haben dieses einfache Verhältnis zur Welt nur insofern, als wir auch ein Verhältnis zu diesem Verhältnis haben. Und wenn sich etwas bewegt in dieser Versammlung, in diesem Szenario, dann bewegt es sich auf beiden Seiten. Und damit haben wir den Prozess, um den es geht. Es wird dem Bewusstsein, dass dasjenige, was ihm vorher das an sich war, nicht an sich ist, sondern nur für es an sich. Dieses für es an sich ist die Formulierung, in der die beiden Momente auch terminologisch zusammenkommen und an der man sieht, dass in diesem für es an sich eine Spannung drinnen ist, die darauf wartet, aufgelöst zu werden, nämlich an und für sich zu werden. Das geht terminologisch, spricht Hegel dann von dem an und für sich. Es ist sozusagen an sich so, für uns so, und indem es den Weg durchlaufen ist, wie es an sich und für uns gleichzeitig ist, ist es an und für sich. Indem es also an seinem Gegenstand sein Wissen diesem nicht entsprechend findet, hält auch der Gegenstand selbst nicht aus. Oder, das ist jetzt eigentlich der Punkt, das ist mir schon klar, dass ich das jetzt hier etwas durchjage, aber Sie können, also das werde ich nicht im Einzelnen prüfen zum Beispiel, Aber der Punkt, auf den ich kommen wollte, ist jetzt der Maßstab der Prüfung ändert sich, wenn dasjenige, dessen Maßstab er sein sollte, in der Prüfung nicht besteht. Und die Prüfung ist nicht nur eine Prüfung des Wissens, sondern auch ihres Maßstabes. Das ist jetzt eine wirklich schöne und griffige Formulierung, die uns weiterbringt. Was ich gesagt habe damit, das ist doch quasi eine Erniedrigung des menschlichen Erkennens, immer nur angewiesen zu sein auf fremde Maßstäbe. Das wird hier aufgegriffen und umgewandelt, indem man sagt, nein, es ändert sich mit meinem Erkenntnisvorgang, verhält es sich nicht einfach so, dass ich mich immer mit meiner Erkenntnis nach dem jeweiligen Maßstab richten muss, sondern wenn da wirklich eine Dynamik passiert, dann muss ich auch den Maßstab ändern, nachdem ich erkenne, und der Maßstab unterliegt nun meiner eigenen Intervention, und indem ich sehen kann, dass der Maßstab sich ebenfalls verändert, kann ich das Erkannte verstehen als das Angeeignete, weil es nicht mehr fremd ist, sondern weil es erkannt ist nach der Modifikation des Maßstabes, und die Modifikation des Maßstabes kommt daher, dass ich eine Erfahrung mit dem Ding mache. Also im simpelsten Fall, du schaust mich unglaublich böse und feindlich an, nach den Maßstäben der psychologischen Pattern Recognition ist es ein feindliches Gesicht. Ich lasse mich auf das ein und komme drauf, du hast in Wirklichkeit nur eine Gesichtslähmung zum Beispiel oder sowas ähnliches, und damit ändert sich der Maßstab des psychologischen Pattern-Erkennens, indem ich nämlich drauf komme, ich muss den Maßstab ändern, ich muss aktiv werden, aufgrund meiner Erfahrung damit aktiv werden, den Maßstab zu verändern, und dann komme ich an die Sache heran. Also das wäre, glaube ich, gar kein so schlechtes Beispiel für das, worum es da geht. Und das hat nun die eben schon genannte positive Aspekt, den positiven Aspekt, dass also hier das Moment der Aneignung von Gegenständlichkeit mit reingenommen werden kann. Es hat auch, wie ich hier unten dann auch schreibe, es hat auch eine sehr riskante Nebenwirkung, eine unglaublich gefährliche Nebenwirkung. Und die gefährliche Nebenwirkung ist einfach die, dass man, wenn man sich einmal daran gewöhnt, den Maßstab zu verändern, relativ leicht die Orientierung verliert. Also wenn der Maßstab, wenn ich in der Lage bin, das war mein Bild vom vorigen Mal, wenn ich der Bürgermeister bin und ich bin damit der Maßstab der Entscheidung für die Frage, ob am Seeufer Hotels gebaut werden können, und ich komme drauf, naja, der Maßstab ist eigentlich was Fremdes, ich muss mir diesen Maßstab selber aneignen, und mein Neffe, der steht mir doch sozusagen näher und der unterliegt diesem Maßstab nicht. Das heißt, da es mein Neffe ist, mache ich eine Ausnahme und modifiziere den Maßstab und gestatte für den Neffen den Bau des Hotels am Seeufer. Sie wissen, Sie können sich vorstellen, womit ich mit diesem Beispiel hinkomme. Die Art mit an Maßstab, also die Möglichkeit an Maßstäben herum zu arbeiten, ist in einer Weise auch genau die Beschreibung von Korruption. Hier komme ich, und ich will es an der Stelle bewusst offen lassen, hier komme ich in die Konfliktsituation, auf der einen Seite mich zu wehren gegen den externen Zwang, aber in diesem Prozess der Aneignung den anderen Teil des Dilemmas als Gefahr ansprechen zu müssen, dass nämlich, wenn ich keinem externen Zwang mehr unterliege, wenn es keine unabhängige Instanz gibt, eine Selbstbezogenheit zu produzieren, die in Richtung Narzissmus, Korruption und Kontrollverlust, Kontrolllosigkeit geht. Dass, sodass ich, so, also Hegel wollte das natürlich beides ausbalancieren. Bei Hegel steckt drinnen, dass im Prozess des Entwicklungsromans diese beiden Momente so gut aufeinander abgestimmt sind, dass die Erfahrungen des Fremden sich erweisen in der richtigen Dynamik als die Erfahrungen des eigenen, also das, was einem fremd entgegentritt, was einem als aufgesetzt entgegentritt, indem es angeeignet wird, erweist es sich als sowohl substanziell richtig als ein Maßstab und als etwas Akzeptables. Das ist ein großer philosophischer Entwurf, der aber in einer Weise nicht mehr so richtig überzeugend wird, würde ich mal sagen, aber also das Vergessen des Gewirrs kann man wieder gleich streichen, ich will es einfach nur so lassen und will jetzt weitergehen zu, also weg von Hegel zu der Art, wie Nietzsche mit solchen Problemen umgeht. Kurz vorher, ja?
Etwas war mit dem Maßstab. Also bei den Bürgermeistern, das verstehe ich, ja? Die Korruption oder dergleichen. Aber wie soll mein Bewusstsein und mein Vorstand erkennen, wenn der Maßstab ändert sich, ob dieser Maßstab richtig ist? Sagt man das nicht bewusst? Wenn ich also wirklich objektiv und richtig handeln will, mit dem Maßstab richtig prüfen, wie weiß ich, dass der Maßstab passt?
Also um diese Frage sagen wir mal, solide beantworten zu können, müsste man sich jetzt ansehen, wie Hegel das tatsächlich durchführt. Wir haben in dem Hegel-Projekt das genau unter die Lupe genommen im Zusammenhang mit der sinnlichen Gewissheit. Das ist mir nahe, deswegen bringe ich es jetzt mal schnell als Beispiel. Da schaut es so aus, das ist der Anfang der Lebensgeschichte und der Anfang, Anfang des Entwicklungsromans in einer gewissen Weise. Und das sieht so aus, dass Hegel sagt, der ursprüngliche Maßstab ist, wir kleben an der sinnlichen Gegebenheit. Also wir kleben zum Beispiel daran, dass es jetzt Tag ist und dass jetzt hier der Beamer läuft. Und das und unseren Maßstab übernehmen wir von der sinnlichen Gewissheit, nämlich ich sehe doch hier den Beamer. Das ist der Maßstab und weil ich den Beamer sehe, das ist der Gegenstand, folge ich dem und wenn ich dem Maßstab ich sehe folge, dann kann ich behaupten, aufgrund dessen, dass meine Sinne mir das bestätigen, kann ich den Satz behaupten, hier läuft der Beamer. Jetzt ist Ihre Frage, wie kann sich der Maßstab ändern? Und Hegel sagt an der Stelle, das ist durchaus überzeugend, dass zum Beispiel, und es ist überzeugend, und es ist immer wieder schon mal passiert, dass es einen Stromausfall gibt, zum Beispiel, oder dass ein Kollege kommt und sagt, du, ich brauche jetzt unbedingt den Beamer, kannst du mir den Beamer borgen? Und was macht, und nun stehe ich mit meinem meinem Maßstab und meiner Überzeugung, mit der Sinnlichkeit. Und diese Sinnlichkeit sagt mir, hier ist kein Beamer. Ich habe aber gerade vorher gesagt, hier ist der Beamer. Dadurch, dass sich das, worauf ich mich berufe, nämlich meine sinnliche Gewissheit, ändern kann, gibt es einen Rückstoßeffekt auf meine Sätze. Ich kann bestimmte Sätze nicht mehr sagen. Das heißt, das, Das heißt, ich muss mir neue Gedanken darüber machen, wie der Maßstab meiner Sinnlichkeit zusammenpasst mit meinen Behauptungen. Also der Maßstab meiner Sinnlichkeit ist viel mobiler als meine Verpflichtung darauf, Sätze behaupten zu können, unter Verweis auf die gegebene sinnliche Situation. Das heißt, de facto, ich werde zurückgeworfen. Ich habe mich als erstes quasi ausgeliefert der sinnlichen Gewissheit als dem Maßstab meiner Sätze, die behaupten können. Und ich werde, wenn ich das entdecke, komme ich drauf, dass ich mich der sinnlichen Gewissheit so nicht ausliefern kann. Ich muss immer damit rechnen, dass ich mit meinen Sätzen überbleibe, wenn die Sinnlichkeit sich ändert. Und damit ist was gesagt, damit sagt Hegel, das ist eine sozusagen eine Grundidee, die er damit verbindet, ist zu sagen, indem ich zurückgeworfen werde und mir noch einmal ansehen muss, wie denn das Verhältnis von meiner sinnlichen Gewissheit zu meinen Sätzen ist, komme ich drauf, die sinnliche Gewissheit nämlich, die ich angenommen habe als der Maßstab, die ist gar nicht der Maßstab. Wenn ich sage, also nochmal kurz gesagt, wenn ich sage, na, der Grund, warum ich es behaupten kann, ist, dass ich es jetzt sehe und das bleibt so, dann komme ich drauf, das ist nicht wirklich ein belastbarer Grund und ich muss mich nach einem anderen Maßstab umschauen. Und der andere Maßstab schaut dann zum Beispiel so aus, dass ich sagen kann, die Sinnlichkeit hat selber ein Zeitmoment und weil sie ein Zeitmoment hat, muss ich mit diesem Zeitmoment rechnen. Das heißt, ich finde heraus, dass das Ding komplizierter ist, aber der wichtige Punkt ist, ich finde heraus, dass es komplizierter ist. Das ist der nächste Schritt nach dem ersten Schritt und die Idee vom Hegel ist, dass man auf eine solche Art und Weise, wenn man das weiter durchspielt und so, immer weiter getrieben wird, bestimmte Erfahrungen zu machen, in denen einen, der zunächst mal naiv oder immer wieder naiv vorgesetzte Maßstab entgleitet und sich verwandelt. Also, aber das ist natürlich ein längeres Problem. Das, ein bisschen vielleicht, ja. Gut, dann mache ich jetzt einen Sprung. Ich habe Ihnen für diesmal auch ein Tonfeil mitgebracht und das wird was mal aus einem ganz anderen Bereich sein, weil ich jetzt also auch die klassische Philosophie ein bisschen hinter mir lassen möchte und für den Rest des Semesters eher Sachen sagen werde, die also 20. Jahrhundert sind und die auch noch versuchen, direkt mit Problemen des Wahrheitsbegriffs, die wir hier und heute haben, umzugehen, die natürlich nicht abzutrennen sind von all diesen Vorbemerkungen. Ich habe Ihnen den Ausschnitt einer Radiosendung mitgebracht, und zwar ist es amerikanisches Talk Radio. Es gibt Rush Limbaugh, werden Sie kennen. Das ist der berühmte Guru, also der berühmte Champion des rechtsorientierten, konservativ ausgerichteten Talkradios. Es gibt so einen großen Gegenpart zu Rush Limbaugh im Radiobereich. Das ist ein Typ, der heißt Al Franken. Al Franken, und der macht also Bush-regierungskritisches, demokratisch bis links gerichtetes Talkradio und aus einer von seinen Radiosendungen der letzten Woche bringe ich Ihnen einen Ausschnitt. Ich muss dazu, also es ist auf Englisch, aber ich hoffe doch, dass es relativ leicht verständlich ist, aber ich muss Ihnen ein bisschen was an Vorinformation geben. Das ist eine Auseinandersetzung mit mit einem Kontrahenten von ihm, der heißt O'Reilly, Bill O'Reilly, und ist ebenfalls ein Talk-Radio-Host, aber einer von der konservativen Art. Und das Ding beginnt an der Stelle, wo es darum geht, dass Howard Dean ist bekannt, nicht? Also der eine Zeit lang geschienen hat als Anti-Bush-Kandidat. Howard Dean war bei Meet the Press und hat dort etwas über Bill O'Reilly gesagt. Bill O'Reilly hätte nämlich Opfer des 11. September abused, hätte die also, was ist abused, beleidigt eigentlich, ne? Also missbraucht, ja, aber es geht sozusagen um Beleidigung, das hat er in Meet the Press, also Howard Dean hat in Meet the Press gesagt, Bill O'Reilly hat Opfer des 11. September beleidigt, und Bill O'Reilly spricht jetzt in seiner Radioshow über Howard Dean und diese Bemerkung und sagt, der Howard Dean ist sozusagen nuts bereits, der ist nicht mehr zumutbar, der wird sozusagen zunehmend unberechenbar. Und der Al Franken, ich habe noch eine kleine Pointe vergessen. Der Bill O'Reilly sagt das nicht in seiner Radioshow, sondern er sagt es in einem weiteren Interview. Er sagt es in einem Interview, das er der Terry Gross gibt. Terry Gross ist ebenfalls eine Moderatorin. Terry Gross spricht mit Bill O'Reilly. Bill O'Reilly sagt, Howard Dean ist zunehmend unzumutbar.